Wie klasse, dass jetzt endlich Ostern ist. Karfreitag war tief und auch schwer, aber jetzt ist endlich Ostern. Und ich hoffe, dass uns das ergreift, dass wir das nicht nur einfach so feiern, sondern dass die Freude bei uns ankommt. Ich meine, Ostern ist doch das schönste, das tiefste und beste Fest. Der Herr ist auferstanden. Geht doch. Und das verändert doch alles, dass der Herr lebt, dass er hier ist. Und wir sollten unserem Herzen Raum machen und das wirklich auch an uns heranlassen. Ich meine, ich habe heute sogar ganz keck meine Osterkrawatte angezogen mit den Hühnern. Also ich gehe an die Grenzen, ihr merkt das schon. Aber das funktioniert nur, wenn bei euch auch was ankommt. Und können wir heute einfach mal diese bürgerliche Ruhe weglassen und dieses fromme Gehabe? Also ich wünschte mir, dass wir diese Freude hier erleben und dann mit nach Hause nehmen. Und ich tue jetzt mal was ganz Keckes. Es gibt nur ein einziges Lied, das ich anstimmen kann. Und das will ich mal wagen. Nach so einem großen Chor kann ich mich nur blamieren, aber das ist mir egal heute, weil heute Ostern ist. Das ist ein, ich kenne es vom Zeltlager, Running Over. Kennt ihr das? Dann bringe ich euch das bei. Ich singe euch das einmal vor und dann machen wir das mit Bewegungen. Das heißt, running over, running over, my cup is full and running over, for the Lord loves me, I'm so happy as can be, my cup is full and running over. Okay, habt ihr das im Kopf? Ja, ja, ja. Das. Und jetzt gibt es Bewegungen. Und dieses Lied, das steigert sich. Ich mach's euch vor. Ich bitte euch, dass ihr aufsteht. Und dann macht ihr die Bewegung mal mit. Wir fangen ganz leise an. Running over, running over. My cup is full and running over. For the Lord loves me. I'm so happy as can be. My cup is full and running over. Running over, running over. My cup is full and running over. For the Lord loves me, I'm so happy as can be. My cup is full and running over. Running over, running over. My cup is full and running over. For the Lord loves me, I'm so happy as can be. My cup is full and running over. Einer geht noch. Running over, running over. My cup is full and running over. For the Lord loves me, I'm so happy as can be. My cup is full and running over. Sehr schön. Ich finde, dieses Lied ist immer so eine kleine Predigt, dass man das spürt, was man da singt. Und beim ersten Mal noch so ganz zaghaft, und aber am Ende kommt das so ein bisschen an. Und heute ist Ostern und das wollen wir an uns heranlassen und nicht nur theoretisch abfeiern, wie vielleicht schon oft und gewöhnt, sondern indem es uns berührt. Ich habe von einer wunderbaren Ostergeschichte gehört. Da fragt eine Mitarbeiterin im Kindergottesdienst die Kinder, was denn zu Ostern geschehen ist. So ähnlich wie Bettina das vorhin hier gemacht hat. Und die Kinder wissen natürlich alle Bescheid. Jesus ist auferstanden. Und dann stellt diese Mitarbeiterin eine interessante Frage. Und Kinder, was stellt ihr euch vor, als Jesus aus dem Grab herauskam? Was waren da seine ersten Worte? Merkwürdig oder interessant, ne? Was waren wohl die ersten Worte von Jesus? Die Kinder sind ein bisschen ratlos, aber die kleine Debbie, die meldet sich und sagt, ich weiß, als er aus dem Grab herauskam, da hat er gesagt, tada! Ich glaube, das ist zutiefst wahr, was die kleine Debbie gesagt hat. Genau darum geht es. Jesus freut sich, dass er auferstanden ist, aber nicht für sich, sondern er freut sich für die Menschen. Er möchte, dass das gesehen wird. Tada! Er möchte, dass er gesehen wird, dass die Menschen Hoffnung haben. Alle sollen seinen Sieg sehen. Darum geht es bei Ostern. Er wollte nicht, dass wir ruhig im Gottesdienst sitzen, dass wir wie jedes Jahr singen, Christ ist erstanden, sondern er wollte, dass dieses Tada bei uns ankommt und dass das unsere Freude wird, dass das endlich vom Kopf ins Herz rutscht. Und deswegen feiern wir dieses Jahr wieder Ostern, damit das auf neue Weise geschehen kann. Die Osterbotschaft besteht, würde ich sagen, aus drei Wundern. Das erste Wunder ist, dass Jesus auferstanden ist. Und das ist unglaublich. Er ist aus eigener Kraft, aus eigenem Sein heraus auferstanden. Gott hat ihn auferweckt. Der Tod ist damit, die Grenze des Todes ist damit besiegt und überwunden. Und der Beweis ist gegeben, Jesus ist tatsächlich der Erlöser, der Messias, der Retter. Und er hat uns, alle, die an ihn glauben, versöhnt mit Gott. Unvorstellbar. Das ist das erste Wunder. Und das zweite Wunder ist, dass auch Maria, die wir hier gerade gesehen haben, und die Jünger lebendig werden. Maria hat uns das vorgespielt. Maria kam traurig zum Grab. In ihr war alles tot. Alles, was sie gehofft und geglaubt hatte, war tot. Ich glaube, Melle, du wirst mir bestimmt zustimmen, sie ging so. An dem Ostermorgen ging sie so. So ging sie zum Grab. Ganz deprimiert, ohne Perspektive, ohne Hoffnung, ohne Freude. Unser Ostermorgen fing an mit einem Osterfeuer im Regen. Ich habe gestaunt, wie tough die Haigerer sind. Super, da ist Freude, da ist Erwartung. Und wenn man weiß, hinten nach gibt es guten Hefezopf, dann ist das allemal verständlich. So war das für Maria nicht. Marias Ostermorgen war anders, der war traurig. Mit Taschentüchern, mit Salben, die sie dabei hatte. Also Maria und die Jünger waren an diesem Ostermorgen auch irgendwie innerlich tot, versteinert, hoffnungslos. Aber dann erleben sie Jesus und am Ende des Tages sind sie voll Freude. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und diese Freude, die hat sie erfüllt. Und das ist das zweite Wunder. Diesen Wechsel, den wir sehen bei Maria und den Jüngern. Aber da ist noch ein drittes Wunder. Und das sind ich und du. Wir sind so, wie wir sind. Wir kennen uns mit unseren Gefühlen, mit unserer Situation. Und oft sind wir doch gefangen in Fragen, Ängsten, Problemen, Gedanken, die in der Schleife laufen. Wir kennen uns, wie wir sind. Wir wissen, wie wir morgens aufwachen. Wir haben eine gute Vorstellung davon, wie wir heute Abend ins Bett gehen werden. Und nichts wird etwas daran ändern, oder? Aber wenn Ostern wirklich wahr ist, dann handelt es davon, dass auch wir von dieser Freude und Hoffnung, die Maria hatte, angesteckt werden können. Dass wir fröhlich werden können, dass eine neue Kraft in unser Leben kommt. Und dass dieses dritte Wunder, dass das bei uns ankommt, ist vielleicht ein besonders großes Wunder. Von diesen drei Wundern, da handelt die Ostergeschichte, die allererste Ostergeschichte, die wir uns anhören wollen. Wir haben sie schon gehört, nämlich Maria, die zum Grab geht. Aber ich lese sie uns noch einmal vor. Aus Johannes 20. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du, wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sag es mir, wo du ihn hingelegt hast, denn ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm, mein Rabbi, mein Meister. Jesus sagt zu ihr, rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen habe und dass er dies mit ihr gesprochen habe. Das ist also die allererste Ostergeschichte. Maria Magdalena war die erste, die Jesus lebend gesehen hat. Und darin sind sich alle Auferstehungsberichte einig, dass es die Frauen die ersten waren, die Jesus gesehen haben. Also früh morgens geht diese Maria traurig, gebückt, ohne Hoffnung, ohne Auferstehungsglauben zum Grab. Warum waren es Frauen, die da Jesus zuerst gesehen haben? Ich denke, diese Frauen haben Jesus ganz besonders geliebt. Und Maria Magdalena hatte erlebt, dass Jesus sie aus einer Krise befreit und gerettet hat. Böse Zungen sagen ja, es waren Frauen, damit sich die Sache von der Auferstehung schneller rumspricht. So was Böses würden wir hier nicht sagen. Aber die wirkliche Wahrheit dahinter, die ist viel tiefer. Nämlich, damals galten Frau vor Gericht nichts. Sie konnten nicht Zeugen sein. Sie galten als unzuverlässig, weil man weiß ja, Frauen haben eine ausgeprägte Fantasie. So war das damals. Und deswegen würde man eine Frau nie als Zeugen für etwas anführen. Damals in der Antike haben die Menschen zu den ersten Christen gesagt, eure Geschichte ist nicht glaubwürdig, denn Frauen haben sie euch erzählt. Aber heute ist das genau andersrum. Denn wir wissen, keiner hätte sich damals eine Geschichte ausgedacht, die von Frauen berichtet worden wäre. Wenn man sich das ausdenkt, hätte man gesagt, ach, das waren tolle Männer, die diese Geschichte erzählt haben. Aber weil diese Zeugen da waren, wissen wir heute, das hat sich keiner ausgedacht, das war tatsächlich so. Wir können das glauben. Da kamen also diese Frauen, oder in dem Fall Maria Magdalena, zum Grab. Und sie rechnet mit nichts anderem, als dass Jesus tot ist. Was anderes kann sie sich nicht vorstellen. Sie hat sich präpariert mit Taschentüchern, mit Salben und sie geht, um zu trauern. Maria wusste ganz genau, es gibt keinen Grund zur Freude. Nichts und niemand wird etwas daran ändern. Aber dann kommt die erste Überraschung. Der Stein ist vom Grab weggerollt. Sie ist irritiert. Was war da los? Wer rollt einen Grabstein weg? Und dann schaut sie in die Grabhöhle hinein und sie sieht zwei Männer oder Engel da sitzen. Und einer fragt, warum weinst du? Komische Frage auf einem Friedhof, oder? Sollte man eigentlich nicht tun, jemanden, der auf dem Friedhof weint, zu fragen, warum weinst du? Aber auf diese Frage hin kann Maria ihren Schmerz herauslassen. Sie kann erzählen, was passiert ist. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Hört ihr die Liebe da heraus? Meinen Herrn weggenommen. Meine Hoffnung. Jesus hat ihr alles bedeutet. Und diese Liebe zeigt sich in dem tiefen Schmerz. Wenn ich diese Geschichte höre, dann frage ich mich, wie ist das eigentlich mit meiner Liebe zu Jesus? Wie ist das mit deiner Liebe zu Jesus? Ganz offen, ich kenne keinen Menschen, der besser wäre, schöner wäre, verehrungswürdiger wäre als Jesus Christus. Aber dann sehe ich, wie es in meinem eigenen Leben aussieht, wie oft ich routiniert über Jesus rede, wie oft ich ohne persönlichen Bezug oder Empathie mit ihm zu tun habe, wie oft ich meine Gebete abspule. Und vielleicht kennt ihr das ja auch. Das ist eine ständige Gefahr. Und wenn ich das lese von dieser Liebe der Maria, dann tut mir das weh, weil ich auch gerne so wäre. Bei Lukas, im Lukas-Evangelium, da fragt der Engel dann Maria, was suchst du den Lebenden bei den Toten? Maria versteht das nicht, was das bedeuten soll. Und dann geht sie aus dem Grab heraus und hinter ihr steht noch einmal ein Mann, einer, den sie nicht erkennt. Und sie denkt, das sei der Gärtner. Und der fragt sie auch so komisch, warum weinst du? Und Maria kann zeigen, was sie erwartet hat, was sie gesucht hat. Hast du ihn weggetan? Sag es mir, damit ich ihn holen kann. Maria glaubt nicht an die Auferstehung. Das kann sie sich nicht vorstellen. Die Erinnerung an Jesus ist das Einzige, was ihr bleibt. Und vielleicht kennen wir das ja auch, dass die Erinnerung das ist, von dem wir leben. Vielleicht geht es manchen von euch auch so, manchmal geht es mir so, wir sagen, die gute Zeit mit Jesus, die liegt hinter mir. Früher, da habe ich Jesus von Herzen geliebt. Ich habe gebrannt, ich habe mich interessiert, ich habe eine Bibel gelesen, ich habe gebetet, ich habe ihn in der Gemeinde erlebt, ich habe mitgearbeitet. Aber so schnell kann das abflachen. Es wird weniger, es wird abstrakt, eine lang zurückliegende Erinnerung. Und als Maria hier von dieser Erinnerung redet, die sie festhalten möchte, da sagt der Fremde zu ihr Maria. Er spricht sie mit ihrem Namen an und sie erkennt Jesus. Ich finde, das ist ein ganz gewaltiger Moment in der ganzen Bibel. Unser Name ist wichtig. Merkt man vor allem daran, dass Verkäufer einen immer ansprechen. Herr Pestel, wollen Sie nicht das? Herr Pestel und so. Also der Name ist ein Schlüssel zu unserem Herzen. Es gibt nichts, was so persönlich wäre wie unser Name. Nun kann man einen Namen natürlich unterschiedlich aussprechen. Streng wie ein Lehrer, Christian. Oder spitz wie ein Ehepartner, Christian. Nicht, dass ihr denkt, dass das bei uns vorkäme, aber ihr wisst, was gemeint ist. Aber als Jesus den Namen von Maria ausspricht, da ist das anders. Maria, ich bin es. Wir kennen uns. Erkenne mich doch. Glaube an mich, dass ich lebe. Dann wirst auch du leben. All das steckt in diesem Namen drin. Das ist eine persönliche Ansprache, ein Wiedererkennen. Ein ergreifender Augenblick, als Maria mit Namen angesprochen wird und sie ihren geliebten Herrn erkennt. Und sie erkennt Jesus, aber ich glaube, er war doch ganz anders, als sie ihn gekannt hat. Er war sprühend vor Leben, vor Freude. Er war klarer, als sie ihn bisher kennengelernt hat. Ich glaube, erst an dem Punkt hat Maria vielleicht verstanden, warum der Engel zu ihr gesagt hat, was suchst du den Lebendigen bei den Toten? Der Engel hat nicht gesagt, Jesus lebt, sondern Jesus ist im Vollsinn der Lebendige, der Vitale, der Kraftvolle, das Leben selber. Und erst wer Jesus so begegnet, der lernt das Leben im Vollsinn kennen. Und das hat Maria schlagartig verändert. Warum war ich noch mal gerade so traurig? Wofür habe ich all diese blöden Taschentücher da und die Salben? Das ist doch nutzlos. Keine Ahnung, was soll ich mit dem dummen Zeug? Das konnte mit einem Mal hinter ihr bleiben. Maria wird also durch diese Begegnung mit Jesus verwandelt. Nicht nur, dass sie glaubt, dass Jesus lebt, das ist ziemlich wenig. Nein, sie weiß auch, dass sie persönlich geliebt ist. Sie weiß, dass Jesus mit allem Recht hatte. Sie weiß, dass er der erwartete Erretter ist. Und sie ahnt, dass die Geschichte von Jesus erst jetzt richtig anfängt. Das vorher war nur die Vorgeschichte. Aber jetzt hat sie Jesus auf eine neue, viel tiefere Weise erlebt. Ich denke, Maria war nach dieser Begegnung voll Staunen, Freude, voll Erwartung und Hoffnung auf das, was da kommt. Und nun zu dem dritten Wunder. Was kann und soll Ostern für uns sein, für dich und für mich? Jesus ruft auch uns mit unseren Namen. Christian, Dörte, Beate, Martin, Linda oder wie auch immer. Es ist nicht das leere Grab, was den Glauben weckt oder dass der Stein weggerollt war, sondern wir sind eingeladen zu einer Begegnung mit Jesus. Wir hören keine Namen, in der Regel nicht. Aber wir hören, dass Jesus sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Dass Jesus lebt, das hören wir aus der Bibel, das hören wir aus der Kirchengeschichte, das hören wir hoffentlich von Menschen, die im Glauben mit Jesus Christus leben. Und das ist eine Einladung für uns, dass wir das als persönliche Ansprache von Jesus erfahren, dass wir eingeladen sind, auch an ihn zu glauben. Und in so einem persönlichen Augenblick, wenn wir ahnen, dass das und die Auferstehung, das kann für mich gelten, und wenn wir darauf einwilligen, dann ist das dieser intime, persönliche Augenblick, den wir uns haben einladen lassen, wenn wir wissen, ich kann an Jesus glauben. Er hat sich mir gezeigt, das ist glaubwürdig und ich will mich darauf einlassen. Das verändert alles. Und dann kann das beginnen, was bei Maria so schlagartig kam. Dann verstehen wir so allmählich, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Jesus hat mich mit Gott versöhnt. Da ist nichts an mir, was dem Vater an mir nicht gefallen würde, durch den Glauben an Jesus Christus. Dann verstehen wir, Jesus hatte mit allem Recht. Jesus ist nicht gescheitert, sondern er ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er ist intronisiert durch das Kreuz und die Auferstehung. Und vielleicht kommt dann auch so allmählich die Ahnung, die Sache von Jesus in meinem Leben, die liegt nicht hinter mir mit den guten alten Jahren, sondern sie liegt vor mir. Er kann mich wirklich verwandeln, sodass ich neu staunen werde. Ich weiß, es wäre schön für uns, wenn auch wir so eine unmittelbare Begegnung hätten mit Jesus, dass wir ihn sehen könnten, dass er unseren Namen ausspricht, ganz individuell. Aber da ist etwas anders geworden. Denn im Gespräch mit Thomas, auch kurz nach Ostern, da sagt Jesus: Thomas, du glaubst, weil du gesehen hast. Selig sind die, die glauben, ohne zu sehen. Also während es vorher so war, erst das Wunder und dann kam der Glaube. In unserem Leben heute ist es andersrum. Wenn der Glaube da ist, dann erleben wir auch die Wunder, dass Jesus lebt. Und dazu möchte ich euch ermutigen, wenn ihr das noch nicht kennt oder wenn das vielleicht verschüttet ist, diese Ahnung, dass Jesus dich und uns ganz individuell angesprochen hat und auch wir ihn als den Auferstandenen neu kennenlernen können. Maria macht es uns vor und wenn wir uns darauf einlassen, dann können wir auch dahin kommen, dass wir verwandelt werden und von diesem gebeugten Menschen, Traurigkeit oder desillusioniert zu sein vom Glauben, dass wir neu hinauslaufen und sagen, der Herr ist auferstanden. Was waren die ersten Worte, als Jesus aus dem Grab herauskam? Tada! Er wollte gesehen werden. Er wollte, dass wir Hoffnung haben, dass wir an ihn glauben und dass die Freude mit uns geht. Jesus freut sich für uns, dass das in unserem Leben schon geschehen ist oder dass es heute oder in der nächsten Zeit neu geschehen kann. Und dass die Traurigkeit, dass die Verzagtheit hinter uns bleibt und wir in der Kraft dieser Beziehung mit Jesus Christus leben können. Und damit möchte ich euch allen frohe Ostern wünschen. Der Herr ist auferstanden. Tada!